Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss,
sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Pfotenmut. Ich bin Lena.
Und ich bin Franka. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben heute mal wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht, aber bevor wir in das Thema einsteigen, bleiben wir natürlich bei unseren Ritualen, die wir immer so haben. Und ja, Lena, erzähl doch gerne mal, ob es bei dir in der letzten Woche oder in der letzten Zeit eine Situation gab, die dir irgendwie besonders positiv oder besonders negativ im Gedächtnis hängen geblieben ist.
Ja, tatsächlich möchte ich gerne aus der Kiste Dinge aus dem Leben einer Hundetrainerin erzählen.
Ich ahne, was kommt.
Und zwar, wann hört ihr die Folge? Diese Woche? Nächste Woche? Egal. Auf jeden Fall hatte ich vor kurzem den ersten Tag meines Hoopers-Kurses, Hoopers-Anfängerkurses. Und warum ich das erzähle, ist, weil ich sehr nervös war, weil es der erste Hoopers-Kurs ist, den ich mache. Und weil mir einfach auch aufgefallen ist, dass egal wie viel Ausbildung man macht, egal wie lange man das irgendwie im Business schon macht, es immer einfach Dinge gibt, die einen überraschen, aber positiv überraschen. Also vielleicht ganz kurz als Hintergrund sozusagen. Hoopers ist halt eine Hundesportart. Um da jetzt nicht krass ins Detail zu gehen, sage ich immer, Hoopers ist Agility nur ohne Springen und ohne, dass der Hundehalter rennen muss. Und das ist aber halt, kann sehr langwierig sein, das den Hunden beizubringen, weil es halt viel auf Distanz arbeiten ist. Und man halt nicht sofort irgendwie an allen Geräten arbeitet, sondern halt, keine Ahnung, die ersten 7 Wochen oder so an der Pylone. Und ich hatte jetzt eben die erste Stunde und das hat so viel Spaß gemacht. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, was für einen krassen Unterschied es macht, jemandem etwas zu erklären und dir im Vorfeld zu überlegen, wie das halt am Ende aussehen muss und welche Schritte ihr gehen könnt und was ihr wahrscheinlich in einer Stunde schaffen werdet. Und aber sozusagen als zum Gegensatz zum Hundehalter sein, diese ganzen Informationen aufnehmen, das nachmachen und das mit seinem Hund umzusetzen.
Ja.
Und das ist, also hat mich irgendwie wieder getroffen. Also es war gar nicht negativ oder sowas. Ich bin halt immer, ich sag mal immer, ich habe immer zu viel vorbereitet für die Stunde, weil ich immer irgendwie zu ambitioniert bin und sage so, das schaffen wir locker.
Ja.
Und dann sind wir so bei der ersten Übung und die Stunde ist vorbei. Ich bin nur so, oh, ups.
Ja. Ach, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und warst du aber zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Also es hat erstens sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Wetter war bombastisch. Und auch die Teilnehmer, also alle Teilnehmer waren super dabei. Die Hunde waren, obwohl ich auch zwei eben Hunde dabei hatte, die generell sehr aufgeregt sind oder halt sich auch leicht ablenken lassen, die waren super irgendwie dabei und haben das gut gemacht. Und auch die TeilnehmerInnen waren echt total motiviert auch einfach. Also man hat es ja immer mal, dass man so nach einer Stunde oder halt zwischendurch mal sagt so, boah, okay,
ja.
Es ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus, da aber gar nicht. Und haben auch wirklich gut darauf geachtet, dass nicht zu viele Wiederholungen gemacht wurden. Und ich musste eigentlich fast gar nichts machen, außer einmal kurz anleiten und immer mal gucken. Und sonst haben die auch so gut auf ihre Hunde geachtet einfach.
Schön.
Und genau gesehen, wann es halt noch geht und wann es halt nicht geht. Und so dieses Typische, was ich auch immer mit dem Teil habe, so dieses, ah, einer geht noch. So, wir hatten gerade einen richtig guten Durchlauf, den machen wir nochmal.
Ja.
Und das war total schön, weil das war gar nicht so, weil ich habe ganz oft gehört, so dieses, oh, jetzt ist richtig gut gelaufen, jetzt machen wir eine Pause. Und ich so, oh,
ach, Mensch, so schön. Man merkt, dass sie quasi schon eine Weile bei dir trainieren, nehme ich mal an.
ja und nein. Also eine Teilnehmerin kann ich ja verraten, ist meine Mama mit ihrem Kleinen, die ist schon länger bei mir im Training.
Ja.
Aber ich glaube einfach, dass es wirklich viel das gleiche Mindset ist,
ja,
das da mitschwingt. Und ich einfach sehe, wie fruchtbar, nachhaltig und viel Freude ein Training macht, wenn man wirklich drauf guckt, dass alle Beteiligten Spaß dran haben.
Ja, darum sollte es auf jeden Fall gehen. Aber was war denn so dein größtes Learning, wo du dir sagst, so, keine Ahnung, das mache ich beim nächsten Mal, da will ich mehr drauf achten oder das will ich anders machen? Weil du so ein bisschen so eingeleitet hattest, dass ich dachte.
Ach so. Nee, gar nicht. Hm. Gar nicht anders. Ich glaube, kleinschrittiger denken einfach. Also auch in meiner ganzen Kursplanung, weil ich einfach selber an mich natürlich auch einen Anspruch habe, zu sagen, okay, nach diesen acht Wochen müssen wir da und da stehen. Aber gerade eben bei sowas wie Hoopers, was ja auch länger eigentlich, also was ja nach dem Anfängerkurs dann auch noch weitergeht, kann man das einfach nicht festlegen. Also wirklich, ich glaube, mein größtes Learning ist Learning by Doing und einfach mal gucken, erstens, wie ist die Gruppenkonstellation, wie ist da so das Lernverhalten der Hunde und das einfach alles mit einer gewissen Portion Ruhe anzugehen.
Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist immer das Problem, wenn man neu im Business ist. Oder ich meine, so neu bist du ja jetzt auch noch nicht, aber es ist ja doch irgendwie was anderes, wenn man dann alleine irgendwie verantwortlich ist oder den ersten eigenen Kurs hat, den ersten eigenen Kunden vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt irgendwann mal gehabt hat. Dann, ja, voll. Also haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass man sich so mega viel vornimmt und so einen mega Plan macht. Und ja, am Ende kommt immer alles anders, als man denkt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, aber das war so erstmal so aus der von der Lena-Front. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, was du erzählst, weil du es vorhin schon angeteasert hast in unserem Gespräch davor. Deswegen Bühne frei.
Ja, also ich habe ja schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ich habe mich schon richtig gefreut, das zu erzählen. Und zwar war es so, ich hatte dieses Wochenende mein erstes Therapeutenseminar, also von der Ausbildung. Und es ging um das Thema Entspannung. Das heißt, ich hatte zwei Tage lang alles Mögliche zum Thema Entspannungstechniken und ich war auch am Sonntagnachmittag wirklich so ein bisschen überentspannt, muss ich sagen. Also noch eine Atementspannung war mir dann irgendwann zu viel. Und wir hatten uns vorgenommen, also dieses Institut, wo ich die Ausbildung mache, das ist quasi in einem sehr belebten Teil von Dresden, also die Leute, die hier wohnen und die den Podcast hören, in der Neustadt. Und dort gibt es quasi den Alaun-Park, das ist so ein ganz großer Park, wo halt immer sehr viel los ist. Da sind auch, ich sag jetzt mal, so aus Hundesicht vielleicht der ein oder andere komische Mensch. Es sind viele Hunde, die frei sind. Und dann geht man eben rein in den Priesnitzgrund in so ein kleines Waldstück, was wie so ein Nadelöhr am Anfang ist, wo halt alle natürlich reingehen, die eben in der Neustadt wohnen oder die extra hinfahren. Und dann natürlich nach diesem Nadelöhr, nach so 200-300 Metern, verteilt sich das Gedanke wieder ganz gut.
Ja.
So, und Sonntagnachmittags war ganz gutes Wetter. Ich komme vom Entspannungsseminar. Ich dachte mir so, du bist bereit.
Und tiefenentspannt.
Genau, wenn nicht jetzt, wann dann? So. Und wir gehen eben los mit den Hunden und es war schon wieder so, Julka hat den ersten Hund gesehen und eigentlich machen wir es hauptsächlich wegen Legolas. Legolas hat es ganz gut gemacht, Julka beim ersten Hund schon mal wieder losgebellt. Gut, war halt die Erregung und wir kennen ja Julka, ist immer ein bisschen schwierig dann bei ihr da groß was zu machen, sie bellt halt gerne. Naja, und dann sind wir immer näher zu diesem Nadelöhr gekommen und ich sagte, ich war so aufgeregt, mein Herz hat so gepocht und es war wirklich so, dass sogar so wie ein bisschen meine Hand gezittert hat, weil ich so aufgeregt war.
Oh nein.
Weil ich mir so dachte, nein, tust du das jetzt wirklich, mit Legolas da reinzugehen? Und der Anstoß, warum wir das ja gemacht haben, ist, dass wir dieses Hundetraining hatten, wo wir ja im Englischen Garten in München waren und wo ich mir halt vorgenommen habe, wir müssen uns jetzt irgendwie exponieren, wir müssen da reingehen, wir müssen Kontakte suchen, sonst kommen wir nicht vorwärts. So. Na, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das alleine macht und irgendwie auch nicht die Sicherheit von außen hat, dass jemand so sagt, ja okay, zu dem Hund gehen wir jetzt mal hin. Sondern klar, ich bin Hundetrainerin und so, ich kann schon Hunde so ungefähr lesen, aber trotzdem ist es irgendwie so eine Überwindung zu sagen, wir gehen jetzt zu diesem Hund und wir suchen den Kontakt und wir gehen keinen Bogen und wir gehen nicht in den Wald rein oder so. Und ja, das war sehr aufregend und dann war das auch wirklich so, mein Freund und ich, wir haben gesagt, so viele Hunde, wie wir gerade in 3 Minuten gesehen haben, haben wir in einem ganzen Jahr nicht gesehen. Also es war wirklich 7 Hunde, die dann von vorne, von hinten gekommen sind. Und natürlich haben wir nicht jeden Hund mitgenommen. Also es gab auch Momente, wo wir dann doch mal zur Seite gegangen sind. Gerade wenn ich auch gesehen habe, irgendwie der Hund hat gerade ein Problem. Genau, und es war aber wirklich so, Legolas hat kein einziges Mal ausgelöst. Er hat relativ ruhig hingeguckt, klar, so der Atem, der Puls ist mal nach oben gegangen, aber ich konnte ihn immer ganz gut wieder einfangen und dann haben wir halt auch so, ich glaube, so 3-4 Kontakte gehabt. Der erste war eigentlich so richtig unspektakulär. Der Hund ist auf Legolas zu, die haben aneinander geschnüffelt und die sind einfach weitergegangen. Also ja, richtig beeindruckend. Und dann konnten wir auch wirklich im Abstand von 2 Metern an anderen Hunden vorbeigehen. Ich weiß auch tatsächlich, dass das Legolas lieber ist, weil er nicht diesen Kontakt haben möchte, weil er eben ja so doch diese Angst unten drunter hat. Das heißt, ich wollte nicht zu oft die Situation haben, dass wir eben vorbeigehen oder einen Bogen gehen. Genau, und dann hatte ich dir ja vorhin schon kurz erzählt von der Hundebegegnung mit dem ängstlichen Hund, wo ich mir dachte, den will ich eigentlich nicht mitnehmen, aber mussten wir, weil der im Weg stand und kein Mensch zu sehen war. Und haben die super gelöst. Es gab kurz so einen Moment, wo ich mir dachte, jetzt könnten sie kurz ausrasten, aber haben beide richtig toll gemacht. Legolas hat sich entschieden, normal weiterzugehen. Ja, und ich muss sagen, danach, also ich war, glaube ich, durchgeschwitzt und ich war mit meinen Nerven am Ende. Aber ich war sehr, sehr stolz und sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und ich weiß auch, dass der Anspruch nicht sein darf, dass Legolas überhaupt nicht mehr ausrasten darf. Und der Anspruch darf auch nicht sein, dass jede Hundebegegnung super läuft und dass er mit jedem Hund Best Friend ist oder so. Es darf auch Begegnungen geben, wo es schwieriger ist. Ja, aber ich muss sagen, das hat mich richtig beflügelt.
Voll schön. Und hattest du das Gefühl oder hast du jetzt im Nachgang, jetzt wo es irgendwie so ein bisschen Zeit dazwischen liegt, auch das Gefühl, dass er da jetzt trotzdem noch viel verarbeitet, so wie es jetzt nach dem Intensivtraining auch war?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe tatsächlich drauf geachtet und klar, der war komplett fertig. Wir müssen jetzt habe ich schon wieder diese Redewendung, die ich immer falsch sage.
Aber das war richtig, Fairness halber.
Der Fairness halber müssen wir sagen, dass es jetzt erst ein Tag her ist. Das heißt, es war jetzt noch nicht so viel Zeit. Er hat, glaube ich, gestern Abend hat er auch ein bisschen wilder geträumt, sage ich mal. Das ist bei ihm auch selten tatsächlich, dass er so Traumgeräusche macht. Ja, genau.
Okay.
Und heute früh zum Beispiel auf der Gassi-Runde ist halt so, es war nicht weit vor uns, vielleicht so 15 Meter vor uns ist ein Hund aufgetaucht, so aus dem Nichts quasi, aus der Straße rausgekommen. Und da hat er auch nicht ausgelöst, wo ich mir so dachte, super. Also, ja. Also man muss wirklich manchmal mutig sein. Also man kann auch falsch mutig sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass man das immer machen muss und Augen zu und durch und so. So sollte es jetzt natürlich nicht sein. Man sollte sich das vorher schon gut überlegen und gucken, wie weit sind wir, können wir das machen. Und was vielleicht auch noch zu der Geschichte dazu gehört, vor 2 Wochen haben wir das Gleiche schon mal gemacht, an einer anderen Stelle, an den Elbwiesen, wo ein bisschen freiläufiger ist, sage ich jetzt mal. Und danach, ich hatte so schlechte Laune. Weil es war richtig scheiße. Also wir hatten einen Nahkontakt, so ein kleiner Corgi, der ganz süß war und der einfach auf uns zugedapselt ist. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn der hier so auf uns zukommt, jetzt kannst du auch nicht mehr zurückgehen, jetzt musst du eh durch. Naja, und der hatte dann halt Legolas direkt angeknurrt und naja, das war dann halt auch zu viel. Und da dachte ich mir schon, super, ich schmeiß hier gleich die Leine auf den Boden und macht alle, was ihr wollt, weil ich so enttäuscht war. Ja, ich glaube, das ist ein Gefühl, was vielleicht auch viele so von euch, von den Hörern nachvollziehen können. Das gehört halt irgendwie immer alles dazu. Genau, aber man ist immer froh, wenn man es am Ende des Tages dann nochmal probiert hat auch und geschafft hat.
Ja. Ich bin ja so ein Weiner, ich bin so ein Frustrationsheuler.
Ja, ich verstehe es. Am liebsten würde ich das auch manchmal machen oder auch,
einfach wie so ein kleines Kind im Supermarkt sich auf den Boden und sagen, nein!
Genau, wirklich. Dann geh und mach dein Ding, aber lass mich in Ruhe.
Ich gehe jetzt nach Hause.
Genau. Nee.
Nein, aber voll cool. Ich bin sehr stolz, das zu hören und einfach, dass du das auch gemacht hast. Und jetzt weißt du ja, du musst nur 2 Tage Entspannungsübungen machen und dann bist du bereit, um das auch umzusetzen.
Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt danach nochmal 2 Tage Entspannungsübungen. Nee. Ja, aber dann können wir ja so langsam ein bisschen überleiten zu dem Thema, worum es heute gehen soll. Und zwar soll es so ein bisschen um das Thema gehen, woran erkenne ich, ob mein Hund die Berührung gerade gut findet, beziehungsweise haben wir auch so eine kleine Sammlung an verschiedenen Situationen und Berührungsarten, sage ich mal, die irgendwie dazugehören, wo wir so ein bisschen näher drauf eingehen wollen.
Ja, genau. Und prinzipiell möchten wir Genau, das einfach so aufbauen jetzt auch heute, dass wir euch wirklich einmal sagen, was gibt es generell für Anzeichen, die eure Hunde zeigen können oder wie unsere Hunde uns zeigen, dass sie bestimmte Berührungen gerade nicht gut finden. Und genau, dann wäre sozusagen der zweite Teil auch so ein bisschen eben darauf einzugehen, was für unterschiedliche Bereiche gibt es, in denen Berührungen eben vielleicht notwendig sind oder eben auch nicht notwendig sind. Wie kann das aussehen? Was gehört dazu? Und was haben wir vor allem auch für Tipps für euch innerhalb dieser Situation, auf was ihr eben achten könnt? Und am Ende, ja, werden wir uns einfach nochmal mit so zwei, drei gängigen Fragen beschäftigen, die uns von unseren Kunden irgendwie immer erreichen, die für euch vielleicht einfach auch da draußen als ZuhörerInnen spannend sein können.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Und zwar, Lena, woran erkennst du denn das Thai oder generell ein Hund? Thai ist ja nochmal ein sehr spezieller Fall, glaube ich, was das Thema angeht. Aber so hoch wollen wir vielleicht nicht direkt eskalieren. Woran erkennst du denn, dass ein Hund die Berührung gerade irgendwie nicht so als angenehm empfindet?
Da habe ich gerade Frankas Stimme noch im Ohr. Dazu könnt ihr euch prinzipiell gerne auch nochmal unser Stress einmal eins anhören. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, aber es ist relativ am Anfang des Podcasts, wo wir generell schon mal auf Stressanzeichen beim Hund eingegangen sind. Und das lässt sich gerade beim Thema Berührung eigentlich auch eins zu eins anwenden. Was man eben ganz häufig sieht, ich sage jetzt mal bei Hunden, was ein bisschen unauffälliger ist, bei Hunden, die sich halt schon anfassen lassen, aber die trotzdem so ein bisschen Unmut zeigen, ist so, finde ich, der Klassiker ist mit der Zunge über Nasenspiegel lecken.
Ja.
Einfach so dieses, man wird gestreichelt und macht so ein
Genau.
Und daran merke ich, das ist auch das, was mir immer am häufigsten auffällt tatsächlich, so dieses subtilste Beschwichtigungszeichen irgendwie. Und dann eskaliert sich das halt so ein bisschen nach oben, finde ich. Also es gibt natürlich die Hunde, die schon viel früher halt sich abwenden. Also die wirklich mit dem Körper so ein bisschen zurückweichen und dadurch zeigen, hey, ich möchte eigentlich gar nicht, dass es so weit kommt, dass du mich anfässt.
Ja.
Dann finde ich, ist das Thema Freeze, also wirklich einfrieren, wenn ihr wirklich merkt, okay, euer Hund atmet nur noch ganz flach, die Rute geht gar nicht mehr, der Fang ist vielleicht sogar geschlossen und der Hund bewegt sich gar nicht mehr, sobald ihr ihn anfasst. Das ist, finde ich, auch immer ein sehr, sehr deutliches Zeichen, weil man da auch merkt, die Körperanspannung, also wenn man den Hund schon berührt, merkt man ganz oft, dass der Muskeltonus sehr, sehr hart ist bei diesen Hunden, die halt ins Freeze fallen. Das ist beim Thai zum Beispiel auch der Fall. Was ich noch ganz schön finde, was so ein bisschen die Vorstufe sein kann zum Thema wirklich an die Hand gehen, wegstupsen oder schnappen, ist so dieses Kopf rumnehmen zum Berührungspunkt hin. Das ist das, was der Thai macht, jetzt noch als höchste Eskalationsstufe. Wenn ich zum Beispiel hinten an der Rute bin oder wenn wir beim Tierarzt sind, der abgetastet wird, dann nimmt er ganz oft so den Kopf nach hinten, das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, was ich gemacht habe, den Kopf nach hinten und guckt auf die Stelle, an der er gerade berührt wird. Und das ist für mich auch ein Zeichen, okay, das ist ihm gerade zu viel. Was fällt dir noch ein, Franka?
Ja, wenn man jetzt nochmal so Richtung Stressanzeichen schaut, könnte das natürlich auch das Whale-Eye sein, also dass ihr das Weiße im Auge des Hundes seht, vielleicht auch, dass die Ohren nach hinten gezogen werden, dass dem Hund das halt einfach irgendwie ein bisschen unangenehm gerade ist, vielleicht auch, weil er nicht so richtig weiß, was ihr mit eurer Hand macht. Das ist vielleicht, also ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen oder vom Thema ablenken, aber unsere Hände sind nicht immer unbedingt was Gutes für die Hunde. Also gerade Tierschutzhunde vielleicht oder vielleicht auch Hunde, die jetzt nicht so gewissenhafte Züchter hatten, die haben natürlich mit Händen eher negative Erfahrungen gemacht. Ja. Und wenn sich da so eine Hand auf die zu bewegt oder dann auch noch unsere Körpersprache, wir beugen uns über den Hund drüber, das können halt einfach so Sachen sein, die jetzt nicht so nett bei dem Hund ankommen. Genau. Und klar, wenn man sich jetzt noch die Eskalationsleiter weiter anschaut, Knurren, Lefzen nach oben ziehen, sind natürlich auch solche Sachen, wo ich jetzt mal sagen würde, man selbstverständlich nicht weiter streichelt und auch nicht, weil der Hund das irgendwie akzeptieren muss, weil ich bin der Mensch und das ist der Hund. Ich glaube, ja, bin ich jetzt hier mal so streng, aber ich glaube, da sind wir ja hier alle auf einem Nenner, dass wir wissen oder dass uns das einfach wichtig ist, dass sich unser Hund da irgendwie wohlfühlt und wir auch dessen Bedürfnisse einfach respektieren.
Ja.
Schwanz einziehen.
Fällt mir gerade noch ein. Schwanz einziehen, genau. Ja. Was mir noch einfällt, ist so dieses Muskelzittern. Mhm. Also man kennt es vielleicht, wenn man einen Hund ganz, also wirklich ohne Ankündigung irgendwie anfasst an irgendeiner Stelle und dann zuckt so unter der Hand.
Ja.
Das ist halt eine sehr unterbewusste Reaktion. Das steuert der Hund nicht bewusst. Aber das ist ganz oft ein Anzeichen dafür, dass der Hund gerade nicht damit gerechnet hat, dass er da berührt wird.
Ja, was mir da auch noch einfällt, also klar, ein Grund, warum der Hund irgendwo nicht berührt werden möchte, kann einfach sein, er möchte nicht berührt werden. Aber es kann natürlich auch sein, wenn euch da irgendwie eine Veränderung feststellt oder der Hund irgendwie unerwartet hart drauf reagiert, dass da vielleicht auch Schmerzen im Spiel sein können. Und das können auch einfach nur Verspannungen sein. Da können Lena und ich, glaube ich, ein Lied von singen. aber es kann natürlich auch was Ernsteres sein. Und auch da ist wieder die Sache, ne? Lieber einmal genauer hinschauen, als sich irgendwie damit abzufinden oder zu sagen, ja, immer an seinem rechten Oberschenkel will er nicht gestreichelt werden, ja, ist halt eine komische Vorliebe. Also ich finde, da lohnt sich das auf jeden Fall mal zu schauen, ob da nicht was im Argen liegt.
Ja. Einige Hunde, die ich auch kenne, schieben tatsächlich auch gerne mal die Hand weg mit der Schnauze. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Art zu sagen, bitte fass mich nicht an. Viele missverstehen das aber als, bitte streichel mich am Kopf. Mhm. Und das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich der Fall, wenn ihr gerade eine Berührung an einer anderen Stelle macht. Außer, das macht der Teil manchmal, ne, so vom Popo kraulen, dass er sich dann umdreht und dann sagt so, mach beim Ohr weiter.
Ja.
Das schon. Und mit einher, da kommen wir auch später nochmal darauf zu sprechen, geht auch das Schlecken. Also da ist der Thai auch ein großer Vertreter. Wenn der eben Verspannungen hat und ich da hingehe, dann fängt es auch oft eben mit einem Muskelzittern an. Er dreht sich um und schlägt mir dann die Hand und hört halt auf, wenn ich aufhöre, ihn zu berühren.
Kiss tut
das
miss.
Ist in dem Fall. Ja, genau.
Ja, was mir auch gerade noch einfiel, als du das gerade gesagt hast mit der Hand, dass die Hunde die Hand anstupsen. Bei Legolas ist das wirklich so, dass er das macht, um weiter gestreichelt zu werden. Aber da ist es auch so, wenn wir unsere Hand einfach nur leblos irgendwo hinhängen, dann kommt er an und stupst sie so an. Also, und ich finde, das verdeutlicht auch so gut, um diesen, ja, das greift mir schon sehr vor, aber um diesen Consent-Check irgendwie zu machen, ne? Wenn der Hund zu euch kommt und euch richtig dafür auffordert, dann ist die Sache natürlich klar, dass das okay ist. Und es sollte ja auch klar sein, dass der Hund immer die Möglichkeit hat, wegzugehen. Also man sollte jetzt nicht anfangen, den Hund zu streicheln, weil er in der hintersten Ecke liegt und eh nicht weggehen kann oder vielleicht auch in seinem Körbchen liegt. Ist vielleicht auch eine gute Sache, gerade wenn man so einen sicheren Rückzugsort für den Hund hat, dann ist es auch ein sicherer Rückzugsort. Und da muss ich als Mensch nicht ankommen und mich noch irgendwie aufzwingen, wenn das vielleicht ein Ort ist, wo der Hund sich eigentlich zurückziehen soll. Ist besonders wichtig, auch für Familien vielleicht, wo kleine Kinder da sind, dass der Hund da einfach so einen Safe Space hat. Und die andere Geschichte ist natürlich, wenn man einen Dackel oder Ähnliches hat, dann sollte man dort natürlich erst recht nicht in die Höhle greifen oder unter das Sofa oder wo auch immer der sich gerade versteckt hat.
Genau. Ich finde, es ist gar nicht vorgegriffen tatsächlich, weil ich finde, dass bevor wir auf die einzelnen Arten, wie man berühren kann, was vielleicht notwendig ist und so weiter eingehen, finde ich, ist das der erste Tipp, der auf alle Lebenslagen irgendwie zutreffen kann, ist das Thema Kooperationsbereitschaft und eben auch Konsenscheck, zu sagen, okay, will mein Hund das gerade? Findet der generell Berührungen gut? Es gibt ja auch, also es wird ja auch einigen Rassen zum Beispiel nachgesagt, dass die einfach nicht so körperbezogen sind. Andere dagegen vielleicht viel, viel mehr. Also ich denke da gerade so an den Akita oder sowas, denen halt nachgesagt wird, dass die jetzt nicht so die Kuschelbomben sind.
Ja.
Gibt es mit Sicherheit auch Vertreter, die genau das Gegenteil sind. Aber dass man da einfach bei seinem Hund erstmal einfach checkt, okay, wie ist denn da generell so der Stand der Dinge?
Ja.
So mag der das, durchgekuschelt zu werden, angefasst zu werden? Oder mag das vielleicht eher nicht? Und genau, vielleicht magst du gerade einfach nochmal sagen, wie kann man denn tatsächlich so einen Check machen, dass man sagt, okay, möchte mein Hund das jetzt gerade oder nicht?
Ja, also muss ich noch mehr vorgreifen, aber ich mache es gerne. Also zum Beispiel bei Julka ist es tatsächlich so, ich kündige es an. Mein erster Schritt ist schon, ich sage streicheln und erst dann bewegt sich meine Hand, weil so hat sie schon die erste Möglichkeit zu sagen, boah, nee, das will ich jetzt gar nicht, dann drehe ich mich mal weg oder stehe auf und gehe. Das ist eigentlich so der erste Schritt, den man wählen kann. Der zweite ist natürlich, dass man vielleicht auch ohne, dass man das ankündigt, dem Hund einfach die Möglichkeit gibt, na, die Hand bewegt sich auf den Hund zu, in einer Streichelposition, ohne dass ich direkt dann drauf fasse und loslege, ja. Dass der Hund in dem Moment noch die Möglichkeit hat, vielleicht wegzugehen oder mir anderweitig zu signalisieren, er möchte das nicht. Und dann ist es halt auch wichtig, klar, ihr irgendwann kennt ihr euren Hund viel besser oder jeder Hund ist, wie gesagt, anders. Also bitte versteht das jetzt nicht als dogmatische Anleitung. Aber es ist immer zu empfehlen, das auch in regelmäßigen Abständen vielleicht mal zu machen. So 2, 3 Streichler und zu gucken, wie der Hund reagiert. Und wenn er dann ja. in irgendeiner Form mir eine Aufforderung gibt, nicht weggeht, mich so anschaut, dass ich genau weiß, hey, jetzt will er irgendwie, dass ich doch noch weitermache, dann könnt ihr auch weitermachen. Und diese Pausen würde ich wirklich auch regelmäßig einbauen, dass der Hund halt jederzeit die Möglichkeit hat, nochmal wegzugehen. Und klar, wenn bei Julka ist zum Beispiel so, wenn die mit ihrem Fuß nach mir tritt, dann weiß ich, dass sie gerne weiter gestreichelt werden möchte. Bei Legolas weiß ich, wenn die Schnauze meine Hand auffordert, dass er weiter gestreichelt werden möchte. Ich weiß nicht, wie ist das bei Tai? Wie zeigt er, dass er weiter gestreichelt werden möchte?
Also Tai ist auch so ein, er schiebt dann seinen ganzen Kopf unter meine Hand. Ja. Er ist auch jemand, also typischer Aussie-Vertreter oder Goldie-Vertreter irgendwie auch, wenn da Goldie drin wäre. So dieses, du fängst an zu streicheln und auf einmal wirft er sich auf den Rücken ja. so und sagt so, hier, mach mal am Bauch weiter.
Ja.
So. Und er ist halt so der Popo-Wackler, nenne ich es ja liebevoll.
Die Julka auch.
Ja, der legt sich dann so richtig in deine Kraulbewegung und wenn du aufhörst, dann kommt halt auch mal so ein aufforderndes Fiepen oder er wackelt dann so lange mit seinem Hintern irgendwie ja. hin und her, bis du weitermachst. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, wann er möchte, dass man weiter streichelt.
Ja. Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig tatsächlich, wenn Hunde halt gar nichts zeigen, wenn man die streichelt. Das ist für mich halt schon immer so, wo ich mir so denke, will sie das jetzt wirklich? Oder halt, also Julka, deswegen sie. Genau, aber da könnt ihr euren Hund ja vielleicht mal beobachten, auch in Situationen, wo ihr wisst, gerade genießt er das total. Und dann einfach mal schauen in gewissen anderen Situationen, wie ist es denn jetzt gerade für ihn. Und im Zweifel finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sagt, man hört auf. Weil wenn der Hund wirklich will, dass es weitergeht, dann wird er das wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher zeigen, wenn ihr es nicht erkannt habt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Dazu ganz kurz noch und dann kommen wir mal zu den verschiedenen Arten, wie eben Berührungen im Alltag vor allem vonstatten gehen können oder was für Bereiche es da gibt, ist immer auch, und das kann man in jeder Lebenslage einsetzen, ist ein sogenanntes Kooperationssignal. Ich würde da jetzt nicht direkt auf den Aufbau eingehen, weil das einfach jetzt den Rahmen sprengen würde, aber ganz kurz, man kann seinem Hund eben auch beibringen, eine bestimmte Körperposition oder eine bestimmte Bewegung oder Position eben zu halten und wenn diese aufgelöst wird, wird das für uns als Halter zum Signal, dass der Hund gerade eine Pause braucht.
Ja.
Und das ist gerade eben in sowas so Bereichen wie Körperpflege, um auch mal eine schöne Überleitung zu machen, total hilfreich, weil es eben Bereiche gibt, also ich unterscheide das immer gerne in Bereiche, zu sagen, okay, was ist wirklich notwendig, wo muss mein Hund sich berühren lassen oder wann muss mein Hund sich berühren lassen und was ist nicht notwendig, was kann er wirklich für sich komplett frei entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und ich finde, da ist tatsächlich die größte Unterscheidung Körperpflege und Tierarzt und tatsächlich einfach streicheln und kuscheln.
Ja, das stimmt.
So.
Ja, genau. Und ich wollte auch gerade sagen, also das Kooperationssignal leitet ja perfekt schon über zum Thema Körperpflege, was wir jetzt auch nicht unnötig, glaube ich, ausweiten wollen, weil das ja so ein Thema ist. Also da hört man ja auch doch regelmäßig mal was drüber. Aber zum Thema Körperpflege gehört sowas wie Kämmen, Bürsten, Haare schneiden, Krallen kürzen, vielleicht auch waschen, Zähne putzen. Möchtest du das Letzte sagen, Lena?
Oder die Augenpupil entfernen.
Genau, also ich kannte diesen Begriff nicht. Ich sag, das Augensekret entfernen.
Sagst du wirklich das Augensekret entfernen?
Nee, ich glaube nicht. Was sage ich denn immer? Die Kruste, sage ich, glaube ich.
Ich sag Augenpupil, weil es einfach dieser Schlaf, der sich da bildet, ist halt wie so ein rundes Ding, wie so ein Popel halt. Und deswegen ist das der Augenpupil.
Es ergibt auf jeden Fall Sinn. Und genau, ich glaube, ihr kennt es alle. Und jetzt haben wir eine eindeutige Definition erhalten oder eine eindeutige Begrifflichkeit. Nee, genau. All diese Sachen gehören ja irgendwie dazu und müssen regelmäßig stattfinden. Und klar, da kann euch natürlich so ein Kooperationssignal helfen, eben, wie Lena gerade schon so ein bisschen angedeutet hat. Was ich auch immer ganz unterstützend finde, ist, das hat Lena auch, da hast du schon mal von erzählt, eine Körperpflegedecke, die halt einfach hingelegt wird. Und klar, wenn der Hund diese verlässt, dann würde ich ihm auch immer eine kurze Auszeit geben. Weil da sind wir halt ganz groß in diesem Bereich, vielleicht auch Thema Exit-Target, ne? Legt einen Exit-Target dazu.
Absolut.
Siehe Folge Exit-Target, hört da gerne mal rein. Genau, dass euer Hund da halt ganz viel Wahlfreiheit hat, Mitbestimmungsrecht. Und ja, paradoxerweise wird es nicht dazu führen, dass sich der Hund nie wieder bürsten lässt, sondern im Gegenteil, ihr werdet wahrscheinlich den Hund länger bürsten können, auf lange Sicht betrachtet.
Ja. Also da ganz kurzer Exkurs vielleicht oder ganz kurze Anekdote. Ich konnte den Thai ein Jahr lang fast nicht bürsten oder immer nur so ganz stückchenweise, weil er das ganz schlimm fand. Er hat immer nach mir geschnappt, wenn ich ihn halt bürsten wollte. Und jetzt liebt er Bürsten.
Ja, sehr schön. Was da vielleicht noch eine gute Regel ist, nach jeder unangenehmen Berührung folgt eine angenehme Berührung. Also da achte ich zum Beispiel auch immer sehr darauf. Also wenn ich halt mal hinten den Fitz wegmachen musste, da kümmere ich mich danach aber um die schönen Stellen, die halt genossen werden, wenn da drüber gebürstet wird beispielsweise. Mhm. Und ich wollte gerade auch noch etwas anderes sagen. Weiß ich nicht. Was fällt dir noch ein?
Ja. Was bestimmt gleich wiederkommt. Ich empfehle in solchen Fällen, um überhaupt erstmal rausfinden zu können, welche Körperregionen für euren Hund, für euren Hund gut sind und welche nicht, nennt sich die Landkarte des Hundes. Da könnt ihr tatsächlich einfach mal gucken, dass ihr euch so eine Seitenansicht von einem Hund irgendwie ausdruckt, so in Piktogrammmäßig. Und wirklich mal euren Hund ganz langsam berührt und guckt, wo zeigt der irgendwie Stresssignale oder Beschwichtigungssignale. Und das markiert ihr dann in verschiedenen Farben. Also wir nehmen da halt Rot, Gelb, Grün. Rot für will er sich gar nicht anfassen lassen, Gelb für ist schon okay und Grün für mag er total gerne. Und da könnt ihr dann eben sagen, ah okay, hinter den Ohren ist Grün. Jetzt musste ich aber mal kurz an eine gelbe oder eine rote Stelle sogar. Dann gehe ich danach eben zu der grünen Stelle und habe das so schön visualisiert.
Ja, und mir fiel es wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar finde ich es auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn ihr vielleicht da so ein bisschen so ein Thema in dem Bereich habt, dass, wenn ihr das übt und trainiert, dass die Berührung dann aufhört, wenn es für den Hund noch angenehm ist. Also nicht so mit dieser Einstellung irgendwie Augen zu und durch und jetzt muss ich hier aber nochmal durch und los geht's und naja, das wird schon irgendwie, weil der Hund soll ja eben lernen, ne, dass, klar, es wird auch mal irgendwie einen Fitz, also ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Bürstbeispiel, es wird mal auch mal kurz unangenehm sein, aber gerade im Trainingsaufbau ist es ganz wichtig, dass ihr da viel, viel mehr angenehme Momente für den Hund schafft, dass er einfach merkt, ja, das ist ja echt richtig toll, was hier passiert. Was sagst du denn zu sowas? Schleckmatte als Hilfsmittel nutzen?
Tatsächlich bin ich davon ein großer Fan. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Also was man ja ganz häufig sieht, ist, dass man kann die mit diesen Saugnoppen zum Beispiel, wenn man eine hat, irgendwie auch an die Duschwand kleben und dann den Hund besser abduschen. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass man das halt nicht als Überbrückung und Lockmittel verwendet, dass man sagt, okay, ich batsch da jetzt halt Leberwurst drauf und dann wird der komplett abgeduscht, obwohl euer Hund das eigentlich total schrecklich findet, weil so macht ihr euch halt vielleicht generell den ganzen Kontext kaputt, die Schleckmatte kaputt, das Belohnungsmittel kaputt und alles kaputt, was ihr irgendwie kaputt machen könnt. Aber an sich finde ich es eine schöne Sache. Also ich finde gerade, um Länge aufzubauen, um Dauer aufzubauen, finde ich eine Schleckmatte total gut. Da wirklich auch nur, das Problem habe ich zum Beispiel mit dem Thai, ich kann eine Schleckmatte immer nur wenig benutzen, weil es für ihn total schlimm ist, wenn ich die wieder wegnehme. Das heißt, wenn der halt mir anzeigt, er mag diese Berührung gerade nicht, ihm dann sozusagen die Schleckmatte wegzunehmen, weil ich ja nicht sozusagen diese Pause hochwertig belohnen will, ist halt sehr, sehr schwierig. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also wenn man einen Hund hat, der das gut irgendwie annehmen kann und sowas, dann ist super. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich sage, da muss man ein bisschen mehr drauf achten, als wenn man jetzt halt irgendwie kleine Leckerchen oder so als
Belohnung. Klar, gerade auch wenn der Hund zum Beispiel ein Ressourcenthema hat oder so, dann ist es vielleicht nicht so die beste Wahl. Was wir ja vorhin schon gesagt haben, was eigentlich für alles so gilt, was wir jetzt besprechen, ist eben ankündigen, ne? Bevor ihr die Bürste an den Hund packt, wird erst Bürste gesagt und erst dann setzt die Bürste sich in Bewegung. Und wenn die Bürste direkt zur Berührung zu viel ist, dann bewegt sich die Bürste erstmal nur auf den Hundekörper zu. Also es ist wirklich ein sehr kleinschrittiges Training. Genau, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, da jetzt ganz, ganz im Detail reinzugehen. Also da gibt es, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel gute Ressourcen, die offen zugänglich sind, wo ihr euch auch, ja, gut informieren könnt, natürlich immer bei positiv arbeitenden Hundetrainern. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir wandern mal weiter zum nächsten Themenbereich. Und zwar dem Anleinen und Geschirr anziehen und Halsband anziehen.
Genau. Ja, weil das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Irgendwie jeder unserer Hunde hat zumindest ein Halsband um, im besten Fall vielleicht auch ein Geschirr und muss irgendwie regelmäßig an- und abgeleint werden. Und das ist tatsächlich was, was man häufig sieht, ist ja dieses Augen zu und durch. Und das führt eben auch nicht so selten zu Hunden, die schon beim Rascheln des Geschirrs irgendwie das Weite suchen oder die gerade auch draußen irgendwie beim Anleinen keinen Bock haben, zurückzukommen, weil das denen einfach unangenehm ist. Weil, was ganz oft passiert ist, wir beugen uns enorm krass über unseren Hund, um dem halt irgendwas anzuziehen. Und das kann man einfach auch ein bisschen eleganter lösen, indem man vor allem sehr viel seitlich arbeitet, vielleicht auch, also sehr viel auch auf der Höhe des Hundes. Da hat Franka eben auch vorhin gesagt, so, na, alles, was irgendwie unter Kniehöhe ist, wo man sich sagt, oh, ich hole mir aber echt einen Hexenschuss, wenn ich mich da ständig runterbeugen muss. Gerne so einen kleinen Hund auf einen Hocker springen lassen, damit er auf einer ähnlichen Höhe ist und sowas. Und da gilt auch genau das Gleiche wie beim Thema Körperpflege. Gerne ankündigen und immer auch dem Hund mal sagen, dass diese Ankündigung auch nicht immer bedeutet, dass das jetzt angeleint wird oder dass der an der Leine laufen muss oder dass das Geschirr übergezogen wird, sondern einfach, dass dieses Ankündigungswort erstmal mit was total Schönem und Positivem verknüpft ist.
Man kann zum Beispiel, gerade wenn man jetzt so Probleme hat mit dem Anleihen oder auch mit dem Geschirr anziehen, man kann zum Beispiel auch Botentargets zur Hilfe nehmen, ne? Das immer auf einem gewissen Target, das kann ja zum Beispiel der Vorleger sein, dort findet halt das Anleihen statt, da spart man sich manchmal so ein bisschen das Tänzchen oder auch sind wir auch wieder in dem Bereich einer Aufregung, der Hund weiß nicht genau, was jetzt passiert und darüber schüren wir so ein bisschen Erwartungssicherheit, haben ein kleines Ritual, das kann wirklich viel helfen. Dann finde ich auch, also grundsätzlich sind wir ja schon so ein bisschen Team Geschirr, gerade wenn man so Hunde hat, die viel ziehen. Halsband ist jetzt im Normalfall tatsächlich meistens ein bisschen einfacher, weil da muss der Hund nicht so durch mit dem Kopf. Aber es gibt ja mittlerweile auch so tolle Geschirre, die man quasi komplett aufmachen muss. Das heißt, da muss der Hund nicht durchschlüpfen. Das lohnt sich auch absolut zu trainieren. Und genau, wenn ihr schon ein bisschen trainiert habt und ihr so, ja, auch vielleicht schon Leckerlichchen genutzt habt, um den Hund durchs Geschirr durchzukriegen, ist es auch ganz wichtig, dass man irgendwann diesen Schritt, ich locke den Hund mit dem Leckerchen durch das Geschirr durch, dass man den dann halt ein bisschen auslässt. Und Ziel wäre quasi, dass ich halte das Geschirr hin, wenn ich jetzt ein herkömmliches Geschirr habe, und der Hund geht von selber durch, steckt seine Schnauze durch, und wenn er das gemacht hat, dann wird er belohnt, beispielsweise. Ich muss sagen, das ist zum Beispiel mit Julka. Mir ist das ja früher gar nicht aufgefallen. Und irgendwann, je weiter ich fortgeschritten war in der Ausbildung, also Geschirr war für Julka auch ein Thema. Und es ist auch nach wie vor, sie findet es nicht total toll. Aber ich merke bei ihr so richtig den Unterschied. Einerseits, wenn man das Geschirr so um 90 Grad dreht, dass halt diese Öffnung einfach passender für den Kopf ist, also dass diese längliche Öffnung nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts geht, da kommt sie viel lieber durch. Dann, ich halte dieses Gerödel, also quasi dort, wo es dann zugemacht wird, ich halte das in der Hand, dass das nicht so rumschlackert wie irgendwas Gruseliges oder Komisches oder dass es sie nicht unangenehm berühren kann, dass sie sehr empfindlich, wenn irgendwie ein Lufthauch an dem Körper vorbeizieht, wegen so einem Ding, was dort bewegt wird. Und dann halte ich das so vor sie und dann kann sie mit ihrem Kopf einfach nur durchschlüpfen und das klappt richtig gut für uns.
Voll gut. Ich finde es aber nochmal eine wichtige Sache, die du auch gesagt hast, so dieses, sie findet es nach wie vor nicht total geil. Und das ist was, das ist auch absolut in Ordnung. Beim Tai ist das auch so, der ist mir am Anfang vom Geschirr immer weggelaufen. Und jetzt ist es so, Ja, ich habe das Leckerchen in der Hand, also ich locke ihn nicht durch, aber ich habe den Leckerchenbeutel schon bereit, manchmal auch die Hand schon in der Tasche, sage ich ganz ehrlich. Er steckt seinen Kopf dadurch und dann kriegt er das Leckerchen, während ich sozusagen das Geschirr ablege auf seinem Körper. Und das ist was, das ist gerade im Moment das Höchste der Gefühle.
Ja.
Und es ist okay so. Und da ist wirklich auch so dieses, also achtet gerne drauf, aber ihr müsst da jetzt auch, meines Erachtens nach, sage ich jetzt mal, auch nicht zu perfektionistisch rangehen. Ne? Also, wenn ihr einen Hund habt, der einen Freudensprung macht, wenn das Geschirr sieht und wenn er Daumen hätte, würde er sich selber anziehen, dann super. Aber wenn ihr sozusagen es einfach so wenig unangenehm wie möglich für eure Hunde gestaltet, dann habt ihr schon einen großen Gewinn.
Und gerade das Gute beim Geschirr ist, es wird ja immer angezogen, wenn es rausgeht. Und draußen passieren ja meistens viele tolle Sachen. Ich meine, das ist jetzt was anderes, wenn ihr einen Angsthund habt, der halt draußen vor vielen Sachen Angst hat, dann ist das Geschirr natürlich eher eine Ankündigung für was Doofes. Aber im Normalfall, wenn ihr nicht davon betroffen seid, dann ist es auch, selbst wenn es ein bisschen doof ist, ja komm, nehm mal in Kauf, danach passiert was Tolles. Aber ihr könnt natürlich trotzdem auf das achten, was wir gerade so ein bisschen erzählt haben. Der Hund ist gebürstet, der Hund hat das Geschirr an und ihr geht raus. Und auch draußen gibt es ja die ein oder andere Situation, wo es vielleicht unangenehm sein könnte für den Hund. Also mir fällt da zum Beispiel spontan eben das Umleihen an oder ein oder auch das Ableihen, was du gerade schon mal kurz angesprochen hast.
Ja.
Genau, da ist mir zum Beispiel eben wichtig, auch wieder dieses Drüberbeugen und auch, das ist ja auch wieder so eine Bewegung, du streckst die Hand aus, hältst den Hund fest und dann wird hier rumgemehrt, dann kriegt man es am Ende nicht sofort hin, weil man mit dem Karabiner nicht so zurechtkommt, was ja auch nicht schlimm ist, ist ja menschlich, aber ich finde es einfach zum Beispiel immer schöner, wenn man auch das zum Beispiel ankündigt. Vielleicht kann man dem Hund auch ein bisschen Futter auf den Boden streuen, wenn es gerade ganz aufregend ist in der Umwelt, weil ich finde es auch immer ein bisschen unfair, wenn der Hund vielleicht noch viel zu aufgetrieselt ist, um irgendwie was leisten zu können und dann wird er da so, wird halt noch so viel gemacht, ohne dass er so richtig versteht, was da gerade los ist.
Ja, und ich finde, du hast vorhin auch bei uns im Vorgespräch was Schönes gesagt, ist das Thema, man macht sich damit oft auch den Rückruf kaputt, weil man einfach, man ruft den Hund zurück, dann stehen viele leider einfach auch total frontal ausgerichtet und warten, bis dieser Hund kommt. Die meisten Hunde kommen dann schon irgendwie auch und was dann passiert ist, dieser Griff senkrecht nach unten, nach vorne ans Halsband, festhalten und dann anleinen. Und das ist so ein krasser, also für unsere Hunde so ein krasser Eingriff in die Individualdistanz und es wirkt unglaublich bedrohlich, dass man sich gar nicht wundern muss, dass die Hunde irgendwann hat man so einen Hund, der halt um einen rumrennt, weil er sich nicht anleinen lassen möchte.
Ja, ich finde immer, was vielleicht für uns Menschen das Ganze so ein bisschen greifbarer macht, wenn man sich jetzt halt einfach mal vorstellt, wir würden irgendwie in einer Welt von Riesen leben und dann würden halt so random irgendwelche Hände von oben runterkommen und uns an den Haaren ziehen oder jetzt mal ein bisschen, oder irgendwo anfassen, ist halt einfach ein bisschen unangenehm und da ist halt das Mindeste, das einfach anzukündigen und ein bisschen auf seine Körpersprache zu achten und dann macht man sich und dem Hund das Leben auf jeden Fall einfacher.
Ich finde, was mir gerade so kommt, kennst du das Gefühl, wenn, egal ob das eine Person ist, die du gut kennst oder nicht, und du hast was im Haar, ein Fussel oder so, und dann geht eine Person einfach, ohne es dir zu sagen, mit der Hand total nah an dein Gesicht, um diesen Fussel zu entfernen.
Das ist der perfekte Vergleich einfach, weil du diese Gedanken, die man in diesem Moment hat, oh mein Gott, was macht der jetzt? Fasst der mir jetzt ins Gesicht? Was habe ich da?
Ja.
Ich will deine Hände nicht an meiner Haut. Okay, gut.
Well, that escalated quickly.
Das denke ich mir immer, ja.
Ja, total. Aber es ist wirklich so. Und dann auch so dieser Gedanke, okay, habe ich da was? Das Bedürfnis ist, selber wegzumachen. Beim Thai ist es zum Beispiel so, weil ich ja auch gerade noch sehe, so Disteln am Hintern oder so, ne? Beim Thai ist es so, ich darf ihm Sachen aus dem Fell ziehen, er muss aber gucken und er muss es zum ersten einmal selber versucht haben.
Ja, es ist wirklich so. Und das zeigt es halt auch einfach wieder. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, ich habe so ein Signal für irgendwelche komischen Sachen, die gleich am Körper passieren. Das ist einfach bei mir eine Vorsicht. Und wenn ich das sage, dann da einmal kurz hingreife, können die Hunde gern kurz selber hingucken, was da ist. Und dann darf ich das auch wegmachen. Also auch Zecken, ne? Zecken entfernen, das haben wir jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht groß auf die Liste gepackt, aber das würde ja auch so ein bisschen in die Kategorie fallen. Und Julka ist zum Beispiel extrem wichtig, sich danach die Zecke anzugucken, was aus ihrer Haut gezogen wurde. Also, und ja. solange das ja irgendwie für den Hund irgendwie belohnend oder beruhigend wirkt, ist ja, na, da machen wir es uns wirklich von ganz nebenbei ganz einfach. Ja.
Ja. Genau, lass uns mal rüber schwenken sozusagen zu den Berührungen, die, also weil das sind jetzt alles so Kategorien, so muss der Hund irgendwie lernen, damit umzugehen, weil das eben Berührungen sind, die einfach im Leben eines Hundes mal notwendig werden. So. Wie sieht es denn aus mit Berührungen, die Hunde vielleicht einfach auch gerne mögen, weil es sich gut anfühlt, oder die sie vielleicht einfach nicht mögen, weil sie nicht so körperbezogen sind? Also da reden wir von Streicheln, Kuscheln, Kontakt liegen, so die Dinge, die man halt einfach gerne tut, wenn man sich einen Hund anschafft und sagt, oh, ich möchte den einfach auch mal kuscheln. So. Da ist es so, ja, du hast schon,
ich antworte jetzt in die richtige Richtung. Also erstmal würde ich natürlich sagen, dass das total typabhängig ist, ne? Wie der Hund das überhaupt mag. Also man muss ehrlicherweise sagen, die wenigsten Hunde mögen es wahrscheinlich, wenn man die umarmt. Da gibt es ja auch, glaube ich, tausende Bilder im Internet von kleinen Kindern, die in solchen Stockfotos die Hunde umarmen und du einfach nur im Gesicht des Hundes siehst, rette mich, jeder denkt, ach, der guckt aber so süß. Na, da verweisen wir gerne nochmal an Anfang der Folge oder an die Stressfolge, wo wir ausführlich über diese ganzen Anzeichen geredet haben. Genau, das war jetzt mein Impuls. Aber ich glaube, du hast noch mehr.
Ja, also prinzipiell ist es, glaube ich, eine Liste, die wahrscheinlich unendlich lang ist. Ich finde, es gibt halt ganz viele unterschiedliche Arten. Es ist so dieses, was wir auch irgendwie so ein bisschen haben, so dieses, was der Mensch für sich braucht. So dieses, ne, was Flauschiges anfassen, den Hund streicheln, den liebkosen, den gern haben. Das gibt es natürlich auch sozusagen von Hundeseiten aus. Also der Thai ist zum Beispiel ein ganz großer Kuschelbär. Der lässt sich übrigens zum Beispiel auch gerne umarmen. Der ist ein großer Kuschelbär, der liebt es, seinen Kopf hier an meinen Hals zu legen und einfach da zu sein und gestreichelt zu werden. Aber es gibt eben auch Momente, wo er entscheidet, er möchte das gerade nicht, dann geht er weg, dann schlägt er mir über die Hand. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen an die unterschiedlichen Arten, was Hunde eben gerne mögen, kann man nicht pauschal beantworten, weil es einfach auf euren individuellen Hund ankommt. Also, ne, ob das jetzt ein Popokraulen ist oder ein Streicheln oder manche mögen das ja auch ganz ruhig und gleichmäßig gestreichelt zu werden. Der Thai kriegt da die Krise, wenn ich das mache. So, und das ist was, das müsst ihr raus, einfach für euch und euren Hund rausfinden, was eure Hunde tatsächlich im Sinne der Zuneigung zu dem Hund und euch gegenüber wirklich gut findet. Und ich weiß, dass das manchmal für uns Menschen verletzend wirken kann, wenn unser Hund diese Art von Zuneigung nicht möchte. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, wir haben uns den Hund geholt, er lebt in unserer Welt mit und das ist das Mindeste, was wir tun können, ist ihm die Freiheit zu geben, zu sagen, hey, fass mich bitte an, ja oder nein und wie möchte ich gerne angefasst. Es ist ja wie bei uns Menschen auch, wenn wir in einer Partnerschaft wohnen oder, leben oder auch im Freundeskreis. Ne? Ich bin zum Beispiel nicht der große Kuschler irgendwie. Also bei Freunden umarmen ja, aber so generell Leute, die ich nur so semi-gut kenne, von denen möchte ich nicht in den Arm genommen werden, auch nicht zur Begrüßung. So, das ist halt ein Ding, das habe ich. Manche mögen das total gerne, manche brauchen viel Körperkontakt irgendwie. Und genauso ist es, und so wie wir an dieser Stelle, und da muss ich kurz atmen, immer die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich möchte das bitte nicht, bitte mach das so und so oder gib mir die Hand oder fass mich gar nicht an, ist es bei unseren Hunden auch. Die sollten immer die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte das nicht oder ich möchte es gerne anders.
Kann ich dir nur zustimmen. Und in dem Rahmen ist ja vielleicht auch nochmal das Kontaktliegen zu betonen, dass es halt auch Hunde gibt, die eben diese aktive Berührung durch den Menschen vielleicht nicht unbedingt brauchen oder nicht so zu schätzen wissen, nicht oder nur ganz selten brauchen. Und dass dieses Kontaktliegen halt einfach nicht zu unterschätzen ist. Also Kontaktliegen, ne, der Hund liegt neben euch, berührt euch vielleicht Oberschenkel an Rücken, je nachdem, wie groß euer Hund ist. Und auch das ist eine schöne Art, ne, des Kontakts, der Zuneigung, der Nähe. Und da, klar, es ist schwierig, das immer vielleicht so zu akzeptieren. Ich kenne das auch von Julka, man hat oft so dieses Bedürfnis, ach, jetzt die noch nebenbei streicheln und so. Aber manchmal reicht es auch einfach, ne, nebeneinander zu liegen, und die Hunde profitieren davon dann auch unheimlich. Also da wird genauso Oxytocin ausgeschüttet, da kann super Stress abgebaut werden, und es ist trotzdem kein Zeichen dafür, dass ihr irgendwie eine schlechtere Bindung habt als andere oder so. Ganz im Gegenteil. Also auch das ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht irgendwie schlecht reden muss und die man auch einfach mal akzeptieren kann, dass auch das ausreichen kann.
Ja, an der Stelle vielleicht ganz kurz, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, Kontakt liegen muss eben auch nicht unbedingt heißen, dass euer Hund sich euch berührt, sondern vielleicht auch wirklich so 10 Zentimeter von euch entfernt. Ich finde, das beste Beispiel ist der Tai, der zeigt alle Formen vom Kontakt liegen total gerne. Die eine ist tatsächlich einfach in der Nähe liegen, also da liegt ganz oft sozusagen am Boden vor der Couch, wenn wir auf der Couch liegen, möchte aber nicht gestreichelt werden oder so, sondern liegt da einfach gern bei uns in der Nähe. Dann liegt er manchmal gerne auf der Couch, halt sozusagen auf seinem Kissen. Das ist so eine halbe Armlänge von uns weg. Und dann gibt es noch dieses krasse, weiß ich nicht, Rücken an Rücken schrubben, nenne ich das auch gerne. Ja. Das ist, wenn ich jetzt auf der Seite liege, dann kommt der, dann dreht er sich einmal im Kreis und dann legt er sich mit einem Wumms so Wirbelsäule an Wirbelsäule, schrappt einmal runter, und dann liegt er so richtig eng, liegen wir dann Rücken an Rücken. Aber was passiert, wenn ich meine Hand rübernehme und anfange, ihn zu streicheln? Ja. Er steht auf und geht weg.
Ja, ich glaube, also echt super, dass das so anschaulich bei euch ist.
Voll. Also, und das ist genau dieses, wirklich achtet drauf, was mag euer Hund gerne, wo geht er weg, wo merkt ihr, will er mehr? Und dann findet ihr den besten Weg für euch. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Hunde, die mit in Anführungszeichen nur Kontakt liegen anfangen und damit sehr viel Erfolg haben. Also es ist gar nicht so selten, dass die dann vielleicht auch immer mal wieder mehr einfordern oder halt andere Arten von Berührung und Zuneigung einfordern. Gerade unsichere Hunde, die halt einfach nicht so viel gute Erfahrungen mit wirklich Berührung gemacht haben, die sich dadurch an euch annähern.
Ja, was ich übrigens witzigerweise bei uns jetzt auch noch beobachtet hatte, wenn wir so eine Kuschelsituation abends auf der Couch hatten, dass Legolas immer nach einer gewissen Zeit weggeht, und bei ihm liegt es wirklich daran, dass ihm auch zu warm ist. Also wenn ihr vielleicht ganz, ganz viele Decken und Kissen auf dem Sofa habt und euer Hund will da nie hin, na, auch das kann eine Möglichkeit sein, dass ihm das einfach zu warm und zu viel ist, und im anderen Kontext würde er es vielleicht wieder ganz anders genießen, den Körperkontakt zu euch oder das Streicheln. Genau. Dann können wir uns so ein bisschen unseren drei, wie wollen wir es nennen, häufigen Fragen zum Thema Berührung zuwenden. Und zwar frage ich dich doch mal direkt, Lena. Ich streiche meinen Hund immer über den Kopf. Ist das eine tolle Belohnung für den Hund?
Also, ihr könnt euch dazu gerne mal unsere Folge noch zum Thema Belohnungen anhören. Erstens, wir entscheiden ja nicht, was für unseren Hund eine Belohnung ist. Über den Kopf streicheln, ich möchte das auch nicht pauschalisieren, es gibt Hunde, die mögen das gerne. In den meisten Fällen mögen Hunde das nicht so gerne, wirklich über den Kopf. Also so dieses typische, ne, man fängt irgendwie zwischen den Augen an und streichelt dem Hund so einmal über den Kopf. Ich kenne ganz wenig Hunde, die sagen, ja, mach bitte weiter, weil das halt wirklich, das ist eine Bewegung, die kommt immer von oben. Und die fängt, das ist wie den Fussel aus den Haaren ziehen. Die fängt ganz unerwartet für den Hund an in einem Bereich seines Körpers, der so sensibel und so empfindlich ist, dass es sehr bedrohlich auf Hunde wirkt. Eben dieses über den Hund streicheln und generell da einfach auch berührt zu werden, ist für viele halt schon unangenehm. Das geht ganz oft über in dieses, dann bist du hinterm Ohr, das mögen ganz viele Hunde dann wieder gerne, aber alles, was so Gesichtspartie ist, wie gesagt, ich kenne vielleicht ein oder zwei Hunde, die sagen, oh ja, bitte kratz mich genau da. In den wenigsten Fällen würde ich auch sagen, dass generell Berührung vor allem im Draußenumfeld für den Hund als Belohnung empfunden wird.
Ja, gerade eben auch dieser Klassiker, ne, mein Hund ist so toll zu mir zurückgekommen oder der hat gerade was ganz Tolles gemacht und jetzt streichle ich erstmal über den Kopf. Da habt ihr halt wirklich das Problem, dass ihr einzelne Signale dadurch abwerten könnt, dass der Hund das halt einfach nicht mehr so gerne zeigt. So ähnlich wie auch das Beispiel vorhin mit dem Anleihen, dass die Hunde dann irgendwie nur noch im Bogen auf euch zulaufen oder das irgendwie so ein bisschen vermeiden wollen. Ich meine, viele Hunde ertragen es ja auch einfach. Also das muss man ja auch sagen, ne? Unsere Hunde sind ja sehr, sehr tolerant und die lassen sehr, sehr viel mit sich machen. Und wir wollen wollen euch jetzt auch gar nicht sagen, dass ihr dafür ganz schlechte Menschen seid und eure armen Hunde nur unter euch leiden. Aber es ist einfach schöner, wenn man da so ein bisschen drauf achtet. Und es gibt, finde ich, draußen, ja, viele Hunde mögen Berührungen draußen generell gar nicht. Aber es lohnt sich ja auch mal zu gucken, ne, welche Berührung mag mein Hund vielleicht draußen gerne. Und zum Beispiel so ein Popo-Kraulen oder so, das ist dann vielleicht höher im Kurs. Und auch das würde ich immer ankündigen. Also auch draußen kündige, gerade draußen in Situationen, wo der Hund es nicht erwartet, kündige ich das wieder an, dass ich ihn jetzt da hinten am Popo streicheln möchte.
Ja, ja. Der Thai ist zum Beispiel, der macht ganz viele Check-ins und die macht er manchmal wirklich damit, dass er kommt, mich anschaut, ich strecke ihm meine Hand hin und er legt einmal kurz seine Kopfseite in meine Hand und dann geht er weiter.
Ja, ja, und das zeigt ja auch so gut, ne? Du bietest das an, das ist ein Angebot von dir. Du bewegst dich nicht auf ihn zu, du rennst ihm nicht hinterher, er muss es jetzt nicht annehmen. Also da sind wir ja auch wieder im Bereich, der Hund muss unsere Belohnung annehmen. Nee, er muss das annehmen, was für ihn passt. Genau. Ja.
Und er wird auch immer nur das annehmen, was für ihn passt. Also als Belohnung. Klar, dass er vielleicht auch mal minderwertigeres Futter frisst, aber ob das wirklich als Belohnung wird, hört da nochmal in die Folge rein. Da besprechen wir das, glaube ich, sehr ausführlich auch. Genau, ich habe aber auch noch eine andere Frage, Franka. Und zwar, der Teil macht es tatsächlich öfter mal, lehnt sich mein Hund immer ganz oft an mich an? Ich habe gehört, das hat was damit zu tun, dass der mich dominieren will. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also die Frage habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und zwar ist das ja auch manchmal in so einem Kontext, dass der Hund sich so vor einem anlehnt, ne, und sich quasi so in den Weg stellt. Und das aus, ja, für uns unerklärlichen Gründen hat das mal dazu gesorgt, dass ja gesagt wurde, der Hund ist irgendwie dominant und will den Menschen dominieren und will dem verbieten, irgendwo hinzugehen. Und ja, die Ursache ist aber einfach, dass das angenehm für die Hunde ist, dass es natürlich auch irgendwie ein Zeichen von Zuneigung ist und dass es am Ende des Tages ja auch wie so eine isometrische Übung wirkt.
Ja.
Also bei einer isometrischen Übung sucht man ja gezielt den Druckpunkt mit dem Hund. Also der Hund lehnt sich meinetwegen mit der Schulter gegen eure Hand und ihr drückt so dagegen, dass da so ein Gleichgewicht entsteht. Und ich finde, genau so ist das ja in der Situation. Und das kann zum Beispiel so eine Situation sein, wo der Hund vielleicht gerne von euch gestreichelt werden möchte, wo er eben diesen Körperkontakt sogar einfordert. Vielleicht kann es auch eine Form von einem Check-in sein, so wie es Lena gerade beschrieben hat. Also ich finde das eigentlich echt eine tolle Sache, wenn sich der Hund das traut, sage ich mal, weil es einfach auch dafür spricht, dass eure Beziehung passt, würde ich behaupten. Ja, genau. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Oder habe ich noch eine Frage übersehen?
Wir können noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt eh schon fast bei einer Stunde sind, noch mal auf das Thema Schlecken eingehen. Das ist einfach auch was, das ist eine Frage, die mich oft irgendwie erreicht. Bin ich auch gespannt, wie du dazu stehst, Franka. Es gibt ja Hunde, die sozusagen einfach viel schlecken, so an den Händen, an den Armen. Und wir haben ja auch gerade schon gesagt, so, wenn der Hund irgendwas nicht so gut findet, kann es sein, dass der als Beschwichtigungssignal mal über die Hände schleckt. Aber es gibt das Schlecken auch in Form von Zuneigung. Der Thai macht das zum Beispiel auch. Der macht fast alles, was hier auf der Liste steht, merke ich gerade. Dass der wirklich, wenn der aus dem Kontakt liegen raus, seine Schnauze unter meine Hand schiebt und dann anfängt, meine Handinnenfläche abzulecken. Ich bin jetzt ein Mensch, ich schwitze nicht sehr viel. Das heißt, am Salzgehalt kann es bei mir tatsächlich weniger liegen. Aber er schleckt dann einfach so ein bisschen, manchmal auch sehr intensiv und mit sehr viel Sabber. Und das ist aber tatsächlich, dass wenn er dabei ruhig bleibt und nicht anfängt zu hecheln oder hektisch wird, kann das wirklich auch ein Zeichen dafür sein, dass er einfach, dass es eine Art Zuneigung ist, weil das ja auch was sehr Enges und Intimes, sag ich jetzt mal. Aber da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Es gibt zum Beispiel eben auch die Form, wo das einfach auch gut schmeckt, wo Hunde sich aber auch so ein bisschen reinsteigern. Ich habe das auch erzählt, Thai macht das, wenn mein Verlobter nach Hause kommt, der ist Metallbauer, der schmeckt wahrscheinlich sehr salzig, wenn der eben von der Arbeit kommt. Der würde den von oben bis unten abschlecken. Oder du hattest ja auch erzählt, Julka, bei deinem Freund, wenn der halt vom Sport kommt.
Genau.
Und dann gibt es aber auch noch, aber das ist nur noch eine ganz, ganz kurze Anmerkung, vielleicht kann Franka da auch noch mal ganz kurz was zu sagen, ist so dieses Thema Zwangsverhalten bei Hunden, was auch mit Schlecken zu tun haben kann.
Ja, also bei uns ist das ja tatsächlich ein Ziel gewesen. Bei Jörg hat es sie als Zwischenschritt von ihrer Schleckstelle am Körper gerne unsere Hände abschlecken kann, um das einfach eben umzulenken. Und dann kann man es natürlich noch irgendwie auch versuchen, irgendwie auf Kuscheltiere oder halt auf irgendwelche anderen Sachen, die der Hund, also wo der Hund den Menschen nicht braucht, nutzen kann. Und also bei Julka ist es schon sehr, sehr ausgeprägt. Also bei ihr ist es auch so früh, wenn sie aufwacht, ist das ihr ein Anliegen, glaube ich, auch ein bisschen, um ihre Erregung abzubauen, dass sie da mal unseren Arm abstecken kann. Und wenn wir sie da nicht bremsen würden, dann würde sie das wahrscheinlich 3 Stunden machen, weil ihr das einfach irgendwie angenehm ist. Genau, und ich bin da natürlich, ne, wenn ich so einen Hund habe, ich bin da recht tolerant. Ich freue mich immer, wenn Julka uns abschleckt, anstatt sich selber, sage ich jetzt mal. Genau, aber natürlich kann man da auch ein gewisses Auge drauf haben. Also, wenn das jetzt sehr exzessiv ist, ich weiß nicht, wie das sein könnte, das fällt mir gerade ein, aber ob dann vielleicht auch irgendein Mangel sogar vorliegen könnte, dass irgendein Mineralstoff oder so dem Hund fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Option sein könnte.
Ja.
Klar, und wenn das jetzt ganz, ganz viel wird, dann kann man das natürlich unterbinden. Ich würde dem Hund immer eine Alternative anbieten, ne? Sowas wie eine Schleckmatte oder eine Kong oder eben eine Alternative zur Kong bieten sich ja da wirklich perfekt an. Und dieses Schleckbedürfnis ist halt einfach da. Und das ist auch okay, dass es da ist. Und Schlecken setzt ja auch angenehme Hormone frei. Das kann beruhigen, das kann Stress abbauen. Also, das kann man auf jeden Fall nutzen. Und ich kann auch verstehen, gerade in Haushalten mit Kindern oder so, gerade wenn der Hund vielleicht draußen auch mal was frisst, was er nicht fressen soll, ja, dann würde ich halt natürlich darauf achten, dass das gar nicht erst einreißt. Also, dass man dem Hund da von
Ja.
Anfang an eben zeigt, nee, so machen wir es nicht, du kannst dafür das nehmen. Weiß ich noch, so eine kleine Anekdote, die ich erzählen kann. Ich habe ja 2 Hunde zu Hause offensichtlich. Und
Was?
Legolas probiert ja manchmal so ein bisschen Sachen aus, die er bei Julka sieht. Und das ist so witzig. Bei ihm sieht man manchmal, er sieht halt so, eine Julka kommt an und dann schlägt sie nach dem Sport so zum Beispiel ein Bein ab oder so. Und da hat man jetzt so ein paar Mal gemerkt, dass er das ein paar Mal auch ausprobiert hat, aber man hat so richtig gesehen, so. Warum tut sie das? Und er konnte dem Ganzen halt überhaupt nichts abgewinnen. Also er schlägt dann
War
so.
jetzt gar nicht so geil.
Ja, er machte so 2, 3 Mal und dann denkt er sich so, ja, irgendwie komplett sinnlos und ja, ist irgendwie auch ganz interessant, wie individuell
Schön,
das sein
schön.
kann.
Ja, voll.
Ja.
So,
Haben wir es
jetzt
mal
haben wir es
wieder.
aber.
Genau. Also
Heute wieder ein bisschen länger.
kleiner Rundumschlag mit vielen Infos hoffentlich. Ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und beenden das
Genau.
Ganze.
Ja, ihr kennt's, ihr liebt's. Ich wiederhole es trotzdem gerne. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail oder besucht uns auf Instagram. Die Franka findet ihr unter Hundemut, mich findet ihr unter Pauli-Dogtraining oder ihr findet uns auch beide im Web. Franka findet ihr unter Hunde-Mut, gerade für alle, die irgendwie so aus Dresden und dem Raum kommen. Mich findet ihr unter paw-li.de. Für alle, die so aus dem Raum Nürnberg, Schwabach, Fürth kommen, wenn es halt so um Einzeltrainings und Hausbesuche gibt, sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Online-Coachings irgendwie mit uns zu machen. Genau, lasst uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das würde uns sehr helfen, unseren Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, weil wir das sehr gerne machen und noch lange weitermachen wollen. Und in diesem Sinne,
Ja, macht
tschö.
euch ein schönes Wochenende.